Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Und ich glaube, ich sage das immer, aber diesmal meine ich es auch. Auch das sage ich immer. Ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir heute. Ihr kennt ihn. Er war schon das letzte Mal bei uns im Oktober 25. Da haben wir uns nämlich Johnny Mitchell gewidmet. Lieber Odido, herzlich willkommen bei Was mit Rock und Vinyl.
Ja, vielen Dank. Hallo Raul. Freue mich.
Bei der Johnny Mitchell-Folge wollte ich dich ganz zum Schluss eigentlich noch mit einer Frage bedrängen. Wen siehst du als legitime Nachfolgerin von Johnny Mitchell in der Jetztzeit bei den Singer-Songwritern? Da hätte ich natürlich Laura Marling gesagt, aber da ich weiß, dass du das anders siehst und wir uns wahrscheinlich nur gestritten hätten, habe ich diese Frage nicht gestellt. Ne?
Gut,
ist
ja.
Gut so, ne?
Ja,
alles
super. Ja,
okay.
Genau.
Gut, also heute haben wir einen weiteren großen Berg vor uns, ein Monument, ein riesengroßer, wichtiger Künstler, den es auch seit den frühen 60er gibt, der Gott sei Dank noch lebt. Wir widmen uns heute Stevie Wonder. Und da es da so viel zu besprechen gibt, machen wir das in zwei Teilen. Songs in the Key of Stevie, Teil 1 und Teil 2 wird dann in den nächsten Wochen folgen. Detroit. Ein Nachmittag im Sommer 1961. In einem fensterlosen Studio an der West Grand Boulevard sitzt ein 11-jähriger Junge vor einem Klavier, als hätte er nie etwas anderes getan. Neben ihm steht Berry Gordy, Gründer eines noch jungen Labels namens Motown, und hört zu. Aufmerksam, fast andächtig. Der Junge kann nicht sehen, wer im Raum ist, denn er ist blind. Aber er hört und wie. Das wird sein Leben lang die Quelle seiner Kreativität sein. 11 Jahre zuvor, am 13. Mai 1950, kommt er als Stephen Hardaway Judkins in Saginaw, Michigan, 6 Wochen zu früh zur Welt. Eine Überversorgung mit Sauerstoff im Brutkasten kostet ihn das Augenlicht. Die Familie zieht bald danach nach Detroit und schon als Kind trommelt er auf Kochtöpfen, lernt Mundharmonika, Klavier, Schlagzeug. Vor allem aber singt er in der Kirche. Es ist Ronnie White von den Miracles, der den Kontakt zu Motown-Gründer Berry Gordy herstellt. Was folgt, ist einer der ungewöhnlichsten Plattenverträge der Popgeschichte. Ein 11-Jähriger unterschreibt 1961 bei Motown als Little Stevie Wonder. Und ich habe mir dazu ein paar Fragen überlegt. Die erste Frage: Welche Rolle hat die Kirche und der Gospel für Stevies frühe musikalische Sozialisation gespielt?
Ich werde mein Bestes geben, deine Fragen zu beantworten. Also ich denke mal, das war eine ganz entscheidende Rolle. Er hat im Kirchenchor gesungen und da ist auch sein Gesangstalent aufgefallen. Da sind so seine solistischen Fähigkeiten noch aufgefallen. Und ich meine, das ist ja Teil jetzt der praktisch musikalischen Grundausbildung jedes großen Soul-Künstlers und jeder Soul-Künstlerin, dass sie in der Kirche waren. Das, ich meine, ich wüsste jetzt niemanden zu nennen, bei dem das nicht der Fall gewesen wäre, der in der Kirche nicht irgendwie singen gelernt hätte und Musikalität entwickelt hätte. Also das gilt für Stevie Wonder wie für alle anderen.
Ja, Aretha Franklin.
Ja, natürlich,
ja,
auch. Ja,
genau.
Ja.
Ja, das sehe ich genauso. Ich denke, dass der Gospel-Einschlag bei ihm prägend war. Man sagt immer, es hat ihm ein tiefes Gefühl für Rhythmus, Harmonie, Improvisation schon beigebracht oder auch spontan auf die Idee zu kommen, Melodien zu variieren und zu verändern. Und auch in seinen späteren Songs hört man den Gospel-Charakter immer noch sehr stark. Also insofern eigentlich eine fantastische Musikschule für ein junges Genie wie ihn. Ne?
Absolut, absolut. Mhm. Und dazu kommt, glaube ich, auch ja die religiöse Prägung. Denn so dieser christliche Glaube ist auf gewisse Weise für ihn immer bestimmend gewesen und prägend gewesen. Er hat immer wieder Songs gemacht, in denen er darauf Bezug nimmt. Und ich glaube, der ja versteht sich so als gläubigen Menschen. Im christlichen Sinne jetzt.
Und die nächste Frage: Was bedeutete es 1961 mit 11 Jahren einen Plattenvertrag bei Motown zu unterschreiben, rechtlich, aber auch menschlich?
Ja, rechtlich, also ganz konkret war er natürlich noch nicht, wie sagt man da, rechtsfähig oder so. Also
ja. Seine Mutter hat das für ihn unterschrieben, klar.
Ja, Und er hatte einen Anwalt, der sich treuhänderisch um seine Einkünfte gekümmert hat. Das heißt, bis er volljährig war, hat er das Geld nicht selber bekommen, sondern das wurde für ihn verwaltet. Und soweit ich weiß, war in dem Vertrag auch festgelegt, dass 100% der Tantiemen an Motown Records gingen. Und alles, was er aber ansonsten verdient hat, das wurde von diesem Anwalt dann für ihn verwaltet. Und da hatte er dann ab 21 Jahren, also ab der Volljährigkeit, mit der der Vertrag ausgelaufen ist, Zugriff. Was es ansonsten für ihn bedeutet hat, menschlich, ja, kann man natürlich nur drüber spekulieren, aber es hat ihm natürlich unglaubliche Möglichkeiten gegeben, sich zu entwickeln. Also, ja, ohne diese Chance, wer weiß, was aus ihm geworden wäre.
Wer hat sich den Künstlernamen Little Stevie Wonder ausgedacht und was sagt der Name über die Vermarktungsstrategie von Motown aus?
Also, soweit ich weiß, kommt der Name von dem Produzenten Clarence Paul. Der hat, ja, wahrscheinlich Wonder, weil er eben eine Art von Wunderkind war und weil er noch so klein war, war er dann Little Stevie Wonder. Und das ist so ein Name, der ihm so ein bisschen nachhing, von dem er dann auch irgendwann loskommen wollte. Also, als er dann in die Pubertät, in den Stimmbruch kam, da war ihm das selber zu eng, da ist das Little dann auch irgendwann weggefallen. Aber ich glaube, das war so ein bisschen so ein Kampf für ihn.
Und das zeigt eigentlich auch so sehr früh, dass Motown und die damals ja, heute sind das ja Klassiker, ein Label, das jeder kennt, der sich mit Musik beschäftigt. Damals waren die ganz neu auf dem Markt, ne? Und die haben sofort daran gedacht, wie kann ich so ein Kind wie Stevie Wonder vermarkten? Und damit passt natürlich Little Stevie Wonder perfekt. Und es ist ja genau so aufgegangen, dieses Konzept, ne?
Ja, ja, genau. Ja, war sowas wie so ein Heintier war auch, glaube ich, ne? Ich meine, der hat, glaube ich, auch irgendein ganz früher Hit von ihm war irgend sowas wie Mama oder so. Also natürlich haben die auf diese Karte gesetzt, ein kleiner Junge, der irgendwie aber schon ganz toll musikalisch ist und ja.
Motown war ja auch ein regelrechtes Ausbildungssystem. Wie sah denn der Alltag eines Kinderstars dort aus?
Ja, gute Frage. Also er war wahrscheinlich so der einzige Kinderstar. Ich wüsste jetzt im Moment keinen anderen bei Motown. Der Alltag, also ich weiß, dass er dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch mit dieser Motown Review, hieß die, glaube ich, auf Tour gegangen ist. Das ist also eine Revue aus verschiedenen Bands aus dem Motown-Stall gewesen, die dann getourt hat durch den sogenannten Chitlin Circuit. Also ich weiß gar nicht, Kreis von Städten, irgendwie, die besonders ein gutes Publikum für diese Musik hatten. Und für ihn hat das natürlich bedeutet, in der Zeit, wo er da unterwegs war, konnte er nicht in die Schule gehen, er hatte aber einen Lehrer dabei, bei dem er dann täglich Unterricht gekriegt hat, also der ihm selber so zugeteilt war, der mit ihm richtig Schulunterricht gemacht hat. Später dann hat er noch eine Blindenschule besucht in Detroit, also als er was älter war, aber in der Zeit, in der er da mit dieser Motown Review unterwegs war, gab es einen Lehrer für ihn. Und ansonsten, tja, das war wahrscheinlich, ich meine, unglaubliche Ausbildung für ihn.
Ja, genau. Also es war streng reglementiert alles. Er hatte Hausunterricht. Er hat von anderen Musikern und Produzenten lernen können. Er konnte schauen, wie man Songs schreibt. Also eigentlich wahrscheinlich der perfekte Ort in den USA, um sowas zu lernen, was er lernen wollte und musste. Und auf der anderen Seite hat sich Motown auch als Talentschmiede verstanden und viel Arbeit und Geld in ihn gesteckt, um ihn zu entwickeln. Ne? Also insofern, man kann fast sagen, a perfect match.
Ja, genau. Ja,
für einen Elfjährigen. Musikalische Ausbildung. Reden wir mal ein bisschen über die Instrumente. Welche Instrumente hat er als erstes gelernt und ja, wo hat er sich am meisten zu Hause gefühlt, am sichersten, bei welchem Instrument?
Also, soweit ich weiß, hat er zuallererst Mundharmonika gespielt. Die hat er mit 4 Jahren geschenkt gekriegt, so eine ganz einfache. Dann hat er mit 6, glaube ich, hat er Klavier angefangen und mit 8 Schlagzeug, so habe ich es mal gelesen, in dieser Reihenfolge. Aber das waren eigentlich seine 3 Instrumente. Natürlich Gesang, auch schon früh eben im Kirchenchor gelernt. Aber die Mundharmonika war immer so ein bisschen sein frühes Markenzeichen. Schlagzeug hat er später auf seinen Alben sehr viel gespielt. Ich habe auch mal so Filmausschnitte gesehen, wo er das live gemacht hat. Aber ich denke, in der Regel saß er live dann eher am Klavier und hat die Mundharmonika gespielt.
Ja, ja. Ich habe, wie du dir vorstellen kannst, in den letzten Tagen nochmal intensiv Stevie Wonder gehört. Und da ist mir wieder eine Sache aufgefallen, die man gar nicht mehr richtig wahrnimmt. Das Stichwort Mundharmonika. Er ist einer der, wenn nicht sogar der bekannteste Mundharmonikaspieler in der Popmusik. Unverkennbarer Stil, hört man auf seinen eigenen Aufnahmen natürlich auch sehr intensiv, aber auch bei vielen anderen als Gastmusiker. Sein Mundharmonika-Stil ist unverwechselbar. Ne? Ja. Und das hat er schon in den 60er Jahren konnte er das schon so spielen. Ne?
Ja, genau. Mhm.
Chicago, Regal Theater. Ein Abend im Sommer 1962. Auf der Bühne tobt ein 12-jähriger Junge durch sein Set, angetrieben von Bongos, Mundharmonika und einem Publikum, das lauter wird, je länger er spielt. Mitten im improvisierten Ausgang von Fingertips bricht der Song nicht ab. Wie geprobt, er geht einfach weiter. Der überrumpelte Bassist der Begleitband ruft hörbar ins Mikrofon: What key? What key? Der Patzer bleibt auf der Aufnahme und ausgerechnet er wird zum Sound eines Wunders, das sich gerade selbst neu erfindet. Fingertips Part 2 wird 1963 sein erster Nummer 1 Hit, ungewöhnlich genug für eine Live-Single. Dazu kommt der Stimmbruch und mit ihm die bange Frage, ob Motown an einem Jungen festhält, dessen Kinderstimme gerade verschwindet. Die Antwort heißt Neustart mit solchen Songs wie Uptight, I Was Made to Love Her for Once in My Life. Am Ende des Jahrzehnts mit My Cherie Amour und Yester Me, Yester You, Yesterday ist aus dem Wunderkind ein junger Erwachsener geworden, der zunehmend selbst bestimmen will, wie seine Musik klingt. Ich glaube, es ist offensichtlich, welchen Song wir jetzt anspielen, ne?
Fingertips, oder?
Genau. Also das war alles improvisiert, was wir jetzt hören.
Ja, also dieses Fingertips, das Stück, das ist ja auch auf seiner, ich glaube, ersten oder zweiten Platte, ich glaube, das ist The Jazz Soul of Little Stevie Wonder, drauf in der Studioversion. Und aber auf dieser Aufnahme spielt er eigentlich nur Bongo. Man hört ihn eigentlich kaum solistisch. Also er singt überhaupt nicht, er spielt keine Mundharmonika, er macht nur so ein bisschen Bongo und den Rest macht diese Band dazu. Die Musik ist ja auch nicht von ihm selber geschrieben, sondern das ganze Arrangement, das hat man für ihn da gemacht. Aber dass er jetzt dazu gesungen hat und die Mundharmonika gespielt hat, das war nicht geplant, das war improvisiert. In dem Moment hatte er einfach Lust, dann war das Lied schon vorbei und dann ist er noch mal, hat er nochmal die Leute nochmal so aufgefordert mitzumachen und es war für die Band irgendwie eine Überrumpelung. Aber da merkt man schon, wie er da so in seinem Element ist, wie er das überhaupt, ich meine, muss mit 12 Jahren da so rauszugehen, das Publikum so anzumachen und so mitzureißen, das ist schon echt was Besonderes.
Er ist ein Wunderkind. Ne? Nicht, dass er so heißt, er ist noch eins.
Ja, oder er hat auch einfach das Spaß dran, irgendwie so die Leute so mitzureißen. Ja, könnte ja auch einfach total musikalisch sein, aber so für sich im stillen Kämmerlein tüfteln. Aber er hat irgendwie auch diesen Draht zu den Leuten da gehabt.
Sein erster Nummer 1 Hit war das, ne?
Genau. Mhm. Ja, ich kann mich auch noch dran erinnern, also die allererste Stevie Wonder Platte, die ich mir gekauft habe, ich komme ja auch immer eher so vom Jazz, aber habe auch mal gehört, was Stevie Wonder, was muss das für ein toller Musiker sein? Dachte ich, gucke ich doch mal. Und dann habe ich in einem Plattenladen so eine 3-LP-Set gefunden. Stevie Wonder's Looking Back hieß das. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was der so macht, wer das so ist. Und wie teuer ist denn das? 7,90 Mark hat das gekostet. 7 für 3 Platten? Okay, kaufe ich mir. Damit diese 3 Platten gehört. Und da war wirklich für mich viel schreckliches Zeugs drauf, was ich ganz furchtbar fand. Aber dieses Fingertips, das habe ich damals, da dachte ich damals schon, wow, das ist ja fantastisch, das ist ja super. Genau. Das war eigentlich mein Anfang mit Stevie Wonder, das Lied.
Wie hat sich sein Verhältnis zu Berry Gordy entwickelt?
Also Berry Gordy war ja vor allem mehr als alles andere ein Geschäftsmann, der natürlich drin interessiert war, ja, Geld zu verdienen, Erfolg zu haben. Umsatz zu machen. Und Stevie Wonder war erstmal ein sicheres Zugpferd, aber nach dem Fingertips hat er tatsächlich nicht mehr so richtig viele Hits gehabt. Der hat ein paar Alben gemacht, die sind wirklich eher mau, haben sich eher mau verkauft. Er hat sogar, glaube ich, in zwei Filmen mitgespielt, so Strandfilme, irgendwie Beachparty-Filme oder so. Dazu gab es dann auch eine Platte mit so ein bisschen Oberthema Meer, Wasser und so. Das ging alles nicht so richtig gut. Und dann hat sich seine Stimme verändert. Er kam in den Stimmbruch, in die Pubertät. Und das war ein Punkt, an dem Barry Gordy ernsthaft überlegt hat, sich von Stevie Wonder zu trennen. Er sah da irgendwie keine richtige Zukunft mehr in der Zusammenarbeit. Und das wäre es dann eigentlich auch gewesen. Also kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, Barry Gordy hätte sich von Stevie Wonder getrennt. Was wäre dann aus dem geworden? Dass das nicht gemacht hat, das liegt vor allem an Sylvia Moy. Das war eine Mitarbeiterin bei Motown und auch eine Songwriterin, die hat dran geglaubt, dass aus Stevie Wonder noch was wird, und die ist auf Barry Gordy zugegangen, hat ihm gesagt, gib ihm noch eine Chance, das wird was, ich glaube an den. Und sie hat dann zusammen mit Stevie Wonder ein Lied geschrieben, das dann aufgenommen wurde und das dann tatsächlich zum Hit wurde. Das war dieses Uptight. Es geht wohl auf eine Idee von Stevie Wonder zurück. Er hat was am Klavier gespielt und sie hat daraus so einen Song entwickelt. Und das wurde dann ein großer Hit, Stevie Wonders Uptight. Und damit ging dann so ein bisschen die neue Phase los. Da war schon ein Stimmbruch. Seine Stimme klang dann schon so ähnlich, wie er später dann auch klang. Weil davor diese Kinderstimme, die ist ja noch deutlich anders. Ja, da, insofern war dann alles wieder gut, aber das Verhältnis mit Barry Gordy ging natürlich dann noch weiter. Ich weiß nicht, da kommen wir vielleicht noch später zu, denn je älter Stevie Wonder wurde, desto mehr wollte er irgendwie auf eigenen Füßen stehen, desto mehr wollte er kreative Autonomie, und da gab es dann natürlich einige Konflikte.
Ich glaube, um den Zeitpunkt rum hat er auch geheiratet, ne? Seine erste Ehe, Sarita Wright.
Das war schon 1970, genau. Sarita Wright war auch eine Songwriterin, und die ist auch schon... Die ist entscheidend beteiligt an seinem letzten Album für Motown unter seinem alten Vertrag. Das war Where I'm Coming From. Und ich glaube auch auf dem Album davor, Signed, Sealed, Delivered, da war sie auch schon entscheidend beteiligt als Songwriterin. Also die beiden haben zusammengearbeitet. Wahrscheinlich eher so, dass sie viele Texte beigesteuert hat und er mehr die Musik. Wie das ganz genau aufgeteilt war, weiß ich nicht. Aber das war schon eine kreative Partnerschaft. Und 1970 haben die geheiratet, 1972 haben sie sich schon wieder getrennt, aber die haben trotzdem den Kontakt nicht abgebrochen und danach auch trotzdem noch weiter künstlerisch zusammengearbeitet. Also er hat zum Beispiel, sie hat auch eine Platte gemacht, die er produziert hat, so ihr Debütalbum, Sarita heißt es, glaube ich, einfach.
Eigentlich sind wir jetzt schon in den 70ern. Haben wir denn noch einen Song aus den 60ern von Ihnen?
Genau, ja, wir haben uns jetzt ja ganz viel geschenkt aus dieser Motown-Zeit. Da gab es natürlich einige Hits und auch wirklich gute Sachen, finde ich. Signed, Sealed, Delivered zum Beispiel ist ein super Song. Hat auch ein paar Cover-Songs gemacht. We Can Work It Out zum Beispiel von Beatles. Das ist auch nicht schlecht, die Version von ihm. Und da gibt es gute Stücke, die auch bekannt sind. Ich habe mal ein Stück ausgewählt, was eigentlich total unbekannt ist. Das ist das letzte Stück auf dem letzten Album, das er zu seinem ursprünglichen Motown-Vertrag noch gemacht hat. Das Album ist eben Where I'm Coming From. Für das hat er mit Sarita Wright zusammengearbeitet. Und er hat da eigentlich schon, ja, so mehr oder weniger sein eigenes Ding gemacht. Mehr oder weniger das gemacht, worauf er Lust hatte. Weil klar war, sein Vertrag wird auslaufen und die bei Motown, die müssen jetzt nehmen, was ich denen gebe, bleibt ihnen eh nichts anderes übrig, und danach ist der Vertrag sowieso ausgelaufen. Also insofern hat das Album schon, ist das Album schon künstlerisch deutlich eigenständiger als das, was er davor gemacht hat. Und es gibt ja so ein bisschen so diese allgemeine Einteilung, Stevie Wonder, okay, der Kinderstar, die Zeit bei Motown, bis er 21 wurde, und dann ging das richtig los, diese Serie, diese fünf klassischen Alben, dieses unfassbare Werk, was er dann gemacht hat. Aber eigentlich kann man schon sagen, dass für das, was er dann in den 70ern gemacht hat, auch schon deutlich Anlagen zu hören sind in dem, was er davor gemacht hat. Also da ist die Trennung nicht ganz so eindeutig. Wenn man zum Beispiel dieses Stück jetzt anhört von diesem Album Where I'm Coming From, das klingt schon nach Superstition oder nach der Zeit 1972, wo er alles komplett alleine gemacht hat. War aber eben tatsächlich noch als Stevie Wonder, der seinen Vertrag bis 21 Jahre mit Motown hatte. Aber davon können wir vielleicht mal einen Ausschnitt spielen. We'll be right back.
junkyard, letting out the garbage, eating through the gore of life. Sweet fragrance irritates, in a sterile death awaits. Persecute your own self-pride, suffocate the new high, write a thorny music cries, dig a grave and step right in, like a Judas baby Christ. 30 pieces more, right? His fire take a chew. Do yourself a favor, educate your mind, get yourself together. Ich kannte das nicht.
Habe ich schon gehofft, dass du es nicht kennst.
Fantastisch. Das ist ja eigentlich schon der klassische Stevie Wonder, den man da
hört. Ganz genau, eben.
Ja.
Aber das war vor dieser Zeit.
Ja. Ein tolles Stück. Gut, der Refrain ist ein bisschen verblüffend. Do yourself a favor. Aber das Intro hat auch schon so ein bisschen Superstition-Vibes.
Ja, ganz
ne?
Genau, diesen Klavinett-Sound. Ja, ja. Und er hat auch da selber Schlagzeug gespielt. Und,
toll. Ja, toller Song.
Und steht auch so ein bisschen für diese Funk-Seite von Stevie Wonder. Ich weiß nicht, ob wir noch drüber sprechen, aber es gibt ja ganz verschiedene Einflüsse auf seinen Stil. Und es gibt auch mal so ein bisschen so verschiedene, also seine Songs fallen immer so ein bisschen in verschiedene Kategorien. Er hat ja so ein paar, wie soll man sagen, so ein paar richtig fast schon schmalzige Sachen gemacht. Und dann gibt es aber auch diese super funky Sachen, wie zum Beispiel Superstition. Und das ist eben so eins von diesen Dingern jetzt.
New York, Electric Lady Studios, Herbst 1971. Zwei Klangtüftler namens Malcolm Cecil und Robert Margulev schleppten die Module ihres monströsen Synthesizer-Systems Tonto in den Kontrollraum. Ein Gerät fast so groß wie ein Zimmer. Stevie, gerade volljährig geworden und frisch aus seinem alten Motown-Vertrag befreit, verbringt Wochen rund um die Uhr in diesem Studio und baut sich einen völlig neuen elektronischen Sound, den vor ihm noch niemand gehört hat. Aus dieser Verbindung entsteht der legendäre 5-Alben-Run. Music of My Mind, Talking Book, Inner Visions, Fulfillingness, First, Finale und natürlich das Doppelalbum Songs in the Key of Life. Diese Phase gilt bis heute als seine künstlerisch bedeutendste mit Abstand. Dazwischen liegt allerdings der 6. August 1973, ein Tag, der beinahe alles beendet hätte. Wie veränderte Tonto, dieses angebliche Synthesizer-Magic-Tool, den Sound von Stevie Wonder? Ich meine, wir haben das alle dann im Ohr und gehört, aber was genau ist da passiert? Was hat Stevie damit gemacht?
Ja, vielleicht muss man auch erstmal erklären, was das überhaupt ist, dieses Tonto oder wofür das steht. Also Tonto ist ein Akronym, das steht für The Original New Timbral Orchestra. Und ist eine Kombination aus verschiedenen analogen, monophonen Synthesizern. Also die Synthesizer-Entwicklung stand ja noch ganz am Anfang. Robert Moog in den 60er Jahren hat seinen Moog-Synthesizer entwickelt. Und das war damals noch was ziemlich Neues. Und die frühen Synthesizer waren alle monophon. Das heißt, man konnte darauf immer nur einen Ton zu einer Zeit spielen. Es war nicht möglich, mehr Klänge darauf zu spielen. Also wie mit der Singstimme. Du kannst immer nur einen Ton singen und nicht zwei gleichzeitig. Dieses Tonto-System hat verschiedene analoge Synthesizer so miteinander verbunden, dass sie über eine Tastatur anzusteuern waren, sodass man über eine Tastatur tatsächlich mehr Klänge spielen konnte. Also man konnte auf einmal Synthesizer-Akkorde spielen, das ging vorher nicht. Das war das revolutionäre Neue an diesem Tonto-Ding. Und abgesehen davon hat Stevie Wonder natürlich bei Robert Margulev und Malcolm Cecil überhaupt diese Synthesizer als Instrument für sich entdeckt und die dann in seine Platten eingebaut. Da gibt's einige tolle Aufnahmen, bei denen das besonders zur Geltung kommt. Also ich meine, wir können zum Beispiel mal ein Stück spielen, das ist von seinem ersten Album, das er tatsächlich selber produziert hat, das hieß Music of My Mind. Da gibt's ein Stück, das heißt Superwoman in Klammern Where Were You When I Needed You Last Summer. Das sind eigentlich zwei Stücke, die er verbindet mit einer Überleitung, die er auf diesem Tonto-Synthesizer spielt. Und vielleicht steigen wir mal mit dem Ende dieser Überleitung ein. Da kann man schon diese Klänge hören, was das für Sounds sind und wie die überhaupt in Stevie Wonders Musik passen.
Das ist auf seinem ersten Album dann, ne?
Music of My Mind von 1971 ist das, glaube ich.
Now the summer's gone and love cannot be found. Where were you when I needed you last winter, my love? When the winter came, you went further south, parting from love's nest, leaving me in doubt. Where are you when I need you like right now?
Ja, da konnte man es ja schon hören, aber diese gleitenden Sounds, was immer so ein bisschen an so ein Theremin erinnert, dieses Wii, Wii, und das war dieses Synthesizer, und ja, das hat er irgendwie dann ganz gerne eingesetzt. Aber was auch noch ein Effekt war von dieser Studioarbeit, das war ja, dass er einfach komplette Freiheit hatte, Sachen auszuprobieren und das dann auch selber im Mehrspurverfahren gemacht hat. Also er hat ja nicht nur dieses Synthesizer gespielt, sondern er hat dann auch die übereinander gelegt. Er hat dann E-Piano gespielt und Orgel und Keyboard, und er hat Bassläufe auf dem Keyboard gespielt. Er hat gesungen dazu, seine Mundharmonika gespielt und Schlagzeug gespielt und das alles übereinander gelegt. Also er war ja praktisch so ein, ja, ein Ein-Mann-Band, eine virtuelle Ein-Mann-Band. Das war ja vorher eigentlich bei Motown in dem Sinne nicht. Da gab es ja immer diese Motown-Musiker, die auf fast jedem Album mit ihm gespielt haben. Die Funk Brothers hießen die, glaube ich, so eine feste Studio-Band, die den Sound ganz entscheidend geprägt hat. Aber ab dieser Zeit hat er dann erstmal fast alles selber gemacht. Also bei dem Ausschnitt eben, was wir gehört haben, die Gitarre hat er natürlich nicht selber gespielt, aber ich glaube so, die anderen Instrumente, das war alles Stevie Wonder.
Ich meine, das ist ja auch Ausdruck seiner neuen kreativen Freiheit, die er sich hart erkämpft hat. Ne? Neuer Vertrag, neue kreative Freiheit. Er konnte machen, wie und was er wollte und wann er das wollte. Das war ja ein ganz großer Unterschied
wobei
zu dem Kinderstar. Ne?
Ja, genau. Wobei hat es so ein bisschen, es war so ein bisschen Risikospiel für ihn, weil der Vertrag ist ausgelaufen, und als er 21 war, hatte er Zugriff auf das Geld, was er bis dahin verdient hatte, was dieser Anwalt für ihn irgendwie treuhänderisch verwaltet hatte. Und das war wohl $1 Million. Der Motown hat das 30-fache an ihm verdient, aber er hat $1 Million gehabt. Und von diesen $1 Million konnte er erstmal machen, was er wollte. Erstmal hat er keinen neuen Vertrag mit Motown abgeschlossen. Er hat erstmal auf eigene Faust produziert. Und das, was er da in diesem Studio gemacht hat, hat er komplett alleine gemacht, ohne Vertrag. So, ich habe jetzt das Geld, ich habe Zeit. Ich kann die hier zahlen, ich probiere einfach was aus, ich experimentiere. Und dann, als er die Aufnahmen schon zum Teil fertiggestellt hatte, ist er mit denen zu Motown gegangen und hat gesagt, hier, ich habe was, und wenn ihr wollt, dass ich weiter bei euch, also ich glaube, der ursprüngliche Plan war vielleicht sogar, dass er es komplett alleine vermarktet, aber da hat er dann auch erkannt, dass hinter Motown doch so ein starker Vertrieb und so eine starke Power steckt, dass das irgendwie für beide Seiten vorteilhaft wäre. Aber er ist dann dahin gegangen und gesagt, hier, wenn ihr die Musik hier weiter vertreiben wollt, dann lass uns mal verhandeln. Und dann hat er diesen sensationellen Vertrag für sich da rausgeschlagen. 120-seitiges Vertragswerk, das ihm wirklich beispiellose künstlerische Freiheiten garantiert. Er konnte aufnehmen, wann er wollte. Also war nicht mehr verpflichtet, zu bestimmten Zeiten irgendwie was zu veröffentlichen. Er konnte machen, was er wollte. Hatte, glaube ich, 50% Tantiemen. Die anderen 50% blieben bei Motown. Und war künstlerisch sein eigener Herr.
Das heißt, der ist dann zu Berry Gordy gegangen, hat geklopft und gesagt, du, hör mal, ich hab hier was, hör dir das mal an. Was ja durchaus nicht auf Anhieb, wie soll ich das formulieren, nach Hitpotenzial klingt. Einige Sachen zumindest nicht auf diesem Album. Also es war ja durchaus dann auch von Motown ein gewisses Risiko da, sich auf so neue Musik, die zu dem alten Stevie Wonder, Little Stevie Wonder, gar nicht zu passen scheint, einzulassen, ne? Aber den Schritt haben sie gemacht.
Den Schritt haben sie gemacht. Mhm. Und es gab ja jetzt auch nicht so den krassen Bruch, weil einiges von dem, was er dann gemacht hat, war schon angelegt auf den späten Sachen, die er da für Motown gemacht hatte. Und es war ja jetzt auch nicht eine Musik, die, soll man sagen, überhaupt kein populäres Potenzial mehr hatte oder so. Also ich glaube schon. Und die wussten ja auch, was für ein genialer Musiker das eigentlich ist und was immer noch in ihm drinsteckt. Und ja.
Ich musste nur gerade denken an das erste Soloalbum von Paul McCartney. Es war ja zu einer ähnlichen Zeit, und auch Paul McCartney hat nach seiner großen Karriere als Beatles-Superstar alles auf seinem ersten McCartney One selber eingespielt. Und Das klingt zumindest ganz anders als das, was die Beatles gemacht haben und auch eher etwas unvollkommen und bei Stevie Wonder gar nicht. Ne?
Nee.
Es ist ein weiter, die Vergleiche sind super spannend, ja. Finde ich ja. Die beiden werden sich später dann auch nochmal treffen übrigens. Wir wollen nicht zu viel verraten. Wie gelang Stevie Wonder Anfang der 70er dieser legendäre Thimble-Run, der bis heute als einer der stärksten kreativen Höhenflüge der Popgeschichte gilt?
Tja, ich denke, die Frage kann der liebe Gott beantworten. Weiß ich auch nicht, was ich mir das geschafft hat. Er ist einfach ein fantastischer Musiker. Ja, wie es ihm gelang. Also klar, die Rahmenbedingungen, darüber haben wir ja schon gesprochen. Entscheidend war finanzielle Unabhängigkeit, künstlerische Unabhängigkeit und dann auch die Lust, ein bisschen zu experimentieren. Wir können auch drüber sprechen, was den Sound entscheidend geprägt hat, aber wie es einem einzelnen Musiker möglich ist, da so dermaßen kreativ zu sein und so ein geniales Album nach dem anderen rauszuhauen in so kurzer Zeit. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ich glaube, auch an dieser Stelle bleibt eigentlich einem nichts anderes übrig, als einfach hinzusetzen, sich die Musik anzuhören und ja, hin und weg zu sein, weil die Musik spricht Bände und auch heute noch nach über 50 Jahren packt einen diese Musik und diese Alben, die man übrigens auch alle haben sollte, ne? Also wenn man Stevie Wonder Fan ist, da reicht keine Compilation, ne? Sondern die müsste man alles haben und wir werden uns jetzt den einzelnen Alben etwas näher widmen. Ich glaube, Music of My Mind haben wir eben schon einen Titel gehört.
Ja.
Okay, 1972 Music of My Mind und wir bleiben im gleichen Jahr, da kam nämlich schon das zweite Album raus, Talking Book.
Ja, eigentlich auch unglaublich, wenn man denkt, ne? Also Music of My Mind, irgendwie, weiß ich nicht, wann das, Mai oder was, Frühjahr, und dann kommt im Herbst schon das nächste Album. Da denkt man, mein Gott, wie schafft er das? Aber tatsächlich sind, glaube ich, viele Sachen von Talking Book auch schon in diesen Sessions entstanden, auf die auch Music of My Mind zurückgeht. Das war da so eine Phase, in der er ganz viel von dem Material aufgenommen hat. Das hat er dann eben auf zwei Platten verteilt.
Da sind schon Knaller drauf, ne? Superstition, You Are the Sunshine of My Life. Übrigens, weißt du, wie Superstition entstanden ist?
Nee.
Jeff Beck. Also Stevie Wonder und Jeff Beck, ich weiß nicht, wie die zusammenhängen, die kannten sich aber. Jeff Beck kommt zu Stevie Wonder und sagt, du schreibst so geile Songs, hast du nicht irgendwas für mich? Und die jammen zusammen und Jeff Beck setzt sich ans Schlagzeug. Ich meine, er ist Gitarrist, Also ich denke, die HörerInnen unseres Podcasts werden das wissen, dass Jeff Beck ein Gitarrist ist. So. Und spielt minimal etwas eingeschränkt in seinem Können einen Funk-Beat auf dem Schlagzeug. Stevie Wonder kommt rein, hört das, ey, was ist das denn? Mach weiter. Und entwickelt dazu den Riff von Superstition.
Oh, das wusste ich nicht.
So ist das entstanden. Deswegen hat Jeff Beck ja später auch gesagt, ich bin ein bisschen angepisst, eigentlich war der Song für mich. Stevie Wonder hat auch gesagt, den Song kannst du gerne haben, aber ich finde den so gut, ich möchte den gerne auch auf meinem Album haben. Das Problem war nur, dass das Album von Jeff Beck sich verzögert hat und kam erst raus, nachdem Superstition schon ein super Hit war. Und das war das Problem an der Sache.
Ja. Ah, okay, das wusste ich nicht. Interessant. Genau, also Talking Book, genau, das ist ja das bekannteste Stück von Talking Book eigentlich und You're the Sunshine of My Life auch. Ich habe von Talking Book habe ich auch ein Stück ausgewählt. Das können wir vielleicht jetzt mal hören. Das ist eins, das habe ich ausgewählt, nicht so bekannt geworden von ihm, aber irgendwie liegt es mir am Herzen. Und ich habe es auch deshalb ausgewählt, weil er auf dem wirklich alles selber gemacht hat. Selber Bongo gespielt, selber Klavinett gespielt, selber Mundharmonika und gesungen, Keyboard. Bei manchen anderen Stücken gab es ja noch Background-Vokalisten oder vielleicht nochmal eine Gitarre oder so. Bei dem Stück hat er wirklich alles selber gemacht. Und hat für mich so ein bisschen so dieses Home-Recording-Wunderkammer-Charme für mich irgendwie. Eigentlich ein ganz einfaches Lied, auch so ja, bluesartig im Aufbau, so 24 Takte, drei Grundharmonien, aber genial, wie er es gemacht hat. Das heißt Big Brother.
Your name is Big Brother. You say that you watching me on the telly. See me go nowhere. Your name is Big Brother. You say say that you're tired of me protesting. Children dying every day. My name is nobody, but I can't wait to see your face inside my door.
Ja, ich habe ja eben schon so leicht mit einem Lächeln auf dem Gesicht, ich meine, wir sitzen uns gegenüber, wir erkennen das, gesagt, es ist nicht immer Hitpotenzial. Ich würde diesen Song, super spannender, interessanter Song mit dem unverwechselbaren Superstitions Keyboard sein, aber ein Hit ist das nicht.
Nee, das war kein Hit und ich denke,
wird es auch nicht.
Wahrscheinlich auch nicht. Er weiß, wie viele Leute das am Podcast jetzt sind. Und viele kennen das Stück halt einfach auch nicht. Und ja, abgesehen davon, muss ich vielleicht mal was zur Musikauswahl sagen, die uns vielleicht spätestens jetzt auch um die Ohren fliegt. Ich habe mir gedacht, ich wähle mal nicht so die ganz bekannten Stevie Wonder-Stücke aus, weil man die vielleicht sowieso kennt. Also Superstition haben vielleicht alle im Ohr. Deshalb dachte ich, ich nehme mal ein paar andere Stücke. Kann ich natürlich jeden nur ermuntern, dass, wenn man die Stücke nicht kennt, sie mal nachzuhören. Also die ganz bekannten Stevie Wonder Sachen wie Superstition, You're the Sunshine of My Life oder später noch Isn't She Lovely oder die ganzen Hits, die er hatte, die habe ich jetzt nicht ausgewählt, aber sind natürlich auch fantastische Stücke.
Ja, genau. Wir sind ja auch hier da, um Musikwissen zu schaffen sozusagen, um das Musikwissen vorhandenes zu erweitern. Das ist unsere Mission, unter anderem.
Ja.
Okay, danke. Das nächste Album, In the Visions, 1973. Was hören wir da?
Ja, ich habe zwei Stücke ausgewählt. Das hat mich auch vor Schwierigkeiten gestellt, weil Inner Visions ist, finde ich, ein absolut geniales Album. Ich finde eigentlich jedes Stück darauf genial. Vielleicht eins nicht ganz so wie die anderen, aber alle anderen finde ich einfach fantastisch. Und ich habe einfach zuerst mal das erste Stück von der ersten Seite ausgewählt. Dazu kann ich vielleicht sagen, das ist eigentlich die Platte, die für mich die Stevie Wonder Offenbarung war. Also ich kannte bisher nur diese Looking Back Anthologie mit seinen frühen Motown Sachen, von der ich vorhin erzählt habe. Und dann das erste, was ich dann überhaupt jemals bewusst von Stevie Wonder gehört habe, war diese Platte. Meine Schwester hat mir die mal geschenkt. Ich habe die aufgelegt, nicht so was besonders erwartet. Und dann ging dieses erste Stück los und mich hat fast der Schlag getroffen, weil, also, ich dachte, wie kann man solche Musik machen? Das ich fand das so genial. Also so unglaublich kreativ und diesen Sound auch so besonders, also das war für mich eine Offenbarung. Ja, okay, dann habe ich das erste Stück von der Platte, können wir mal hören.
Das heißt wie?
Too High.
I'm too high, too high, but ain't touch the sky. I'm too high, too high, but ain't touch the sky. She's a girl in a dream. She sees a four-eyed cartoon monster on the TV screen. She takes another puff and says it's a crazy.
Ja, ein Geniestreich.
Ja, fantastisch. Also, weshalb mich das so geflasht hat, ich meine, ich muss auch dazu sagen, ich habe nicht so viel Erfahrung mit Popmusik gehabt. Ich habe einfach nicht so viel Pop gehört. Ich habe eigentlich eher Jazz gehört. Und wenn ich Pop gehört habe, fand ich nicht so interessant. Aber das war einfach ein interessantes Stück, eine interessante Musik. Es war einfach toll arrangiert, auch diese mehrstimmig gesetzten Background-Gesänge und ungewöhnliche Harmonien. Und dazu aber auch so dieses ganz leicht psychedelische Einschlag darin. Er hat ja, glaube ich, so ein Chorus oder so ein Flange auf die Stimme gelegt, die sich da manchmal so ein bisschen verändert. Und dazu hat auch diese, was man vielleicht auch ein bisschen hört, diese bisschen künstliche Welt, die durch das Overdub entsteht, weil er ja ganz viel wieder selber gemacht hat. Und das hat so eine ganz einzigartige Atmosphäre für mich gehabt. Und ich hatte sowas noch nie gehört. Es hat mich einfach total umgehauen.
Weißt du hier von deinem System ab, keine Hits zu spielen. Für mich ist das ein Hit und
ja,
unbekannt.
Aber es ist aber nicht
das, ist das eher unbekannt?
Ja, ich glaube, das ist nicht so das Bekannteste. Also von, okay, der, von dem Album, die bekanntesten sind ja dann Higher Ground.
Ein fantastisches Stück, ja.
Da ist ja auch gecovert worden, zum Beispiel Red Hot Chili Peppers, das habe ich da mal aufgenommen. Ja. Und Living for the City ist, glaube ich, auch bekannter geworden mit so einer Soundcollage in der Mitte. Ja. Gibt es auch eine Coverversion von Ray Charles, für die er, glaube ich, sogar einen Grammy gekriegt hat. Dann, glaube ich, Mr. Know-It-All wurde, glaube ich, auch mal gecovert. Das sind eigentlich so die bekanntesten Stücke von dem Album. Und Too High ist kein Hit geworden, glaube ich.
Mhm. Jedenfalls mit diesem Album gewinnt er den Grammy für das Album des Jahres und damit ist er spätestens da als einer, wenn nicht sogar der wichtigste, bedeutendste Künstler seiner Generation im Jahr 1973. Und ich kenne einen Ausspruch von Paul Simon, der 75, glaube ich, den Grammy bekommen hat für das Album des Jahres und den ersten Satz, den er dann sagt: Ich bin so froh, dass Stevie Wonder dieses Jahr kein Album gemacht hat.
Genau, genau. Ja, 76 hat er, genau. Und genau, hat sich bei Stevie Wonder bedankt, dass er 75 kein Album veröffentlicht hat. Ja, ja. Ja, vielleicht auch noch was dazu. Also, was auch an Stevie Wonder so einzigartig ist, ist, finde ich, er ist einfach ein Pop-Künstler. Also, man könnte jetzt vielleicht ihn zur Soul-Musik rechnen, aber das ist einfach viel zu eng für das, was er gemacht hat, weil Soul ist viel idiomatischer als das, was Stevie Wonder gemacht hat. Er hat einfach die relativ doch engen Grenzen der Soul-Musik mit seiner Musik komplett gesprengt. Also das ist einfach ganz tolle Popmusik, die
ich sitze die ganze Zeit, ich könnte das nicht sehen und nicken nur. Ja. Hab ich Tränen auf dem Gesicht?
Ah, ich kann es mir das nicht erinnern.
Du hast eben gesagt, du hast noch ein zweites Stück von dem Album vorbereitet.
Genau, genau. Ich habe noch eins, das sind eigentlich meine beiden Lieblingsstücke von dem Album, wobei sich das jetzt im Sound nicht so sehr von dem unterscheidet, was wir gerade gehört haben. Ich hätte auch andere auswählen können, die in eine ganz andere Richtung gehen, mit so einem Latin Touch, dann gibt es auch so eine Ballade mit Klavier da drauf oder dieses Inner Visions, das Titelstück, das ist, glaube ich, nur mit Keyboard und Gitarre, ohne Schlagzeug. Also ganz unterschiedliche Sounds. Das Stück, was ich jetzt ausgewählt habe, Jesus Children of America, ist auch kein Hit geworden. Auch sehr unbekannt eigentlich, aber auch fantastisch gut. Und deshalb hören wir das.
Gerne.
Hello Jesus, Jesus children, Jesus loves you, Jesus children. Hello children, Jesus loves you of America. Are you hearing what he's saying? Are you feeling what you're praying? Are you healing, praying, feeling what you say inside? You'd better tell your story back. And if you like it, it will come to pass.
Also das Stück kannte ich nicht. Aber es hat diesen sofort erkennbaren, ich sag mal, Tonto-Sound. Ne? Unverwechselt. Ich kenne das eigentlich nur, diesen Sound auch nur von diesen Stevie Wonder-Alben. Oder gibt es irgendjemanden, der das nochmal kopiert hat später?
Ja, also das erste Album, auf dem das richtig drauf war, war natürlich von Tonto's Expanding Headband. Also die beiden Produzenten haben ja selber eine Platte gemacht.
Ah, okay.
Sie haben sich genannt Tonto's Expanding Headband. Oh, also Robert Margulev und Malcolm Cecil.
Ein prägsamer Name, sage ich
mal. Ja, aber das Album hat Stevie Wonder gehört und daraufhin ist er auf diese beiden erst zugekommen und gesagt, hey, das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Und es gibt noch ein paar Alben, glaube ich, auf denen dieses Tonto-System dann eingesetzt wurde, habe ich jetzt gar nicht so ganz im Kopf. Es gibt ein Album tatsächlich von Gil Scott-Heron und Brian Jackson von 1980, auf dem das da ist auf dem Cover sind die sogar zu sehen vor diesem Instrument. Aber andere fallen mir jetzt nicht so richtig ein. Genau, was man vielleicht noch dazu sagen kann, da haben wir jetzt auch noch nicht so richtig drüber gesprochen, natürlich mit Stevie Wonders Autorschaft hat er auch die Texte selber zum Teil zu seinen Stücken geschrieben und das war in seiner Motown-Zeit natürlich so ein bisschen das übliche Liebeslieder, tralala. Jetzt hat er auch ein paar andere Themen aufgegriffen. Also jetzt in dem Stück eben ging es zum Beispiel so um Bigotterie von Leuten, die was anderes, vergiss das, um Bigotterie. Und im ersten Stück ging es um Drogensucht. Es gab politische Texte von ihm, das Big Brother, was wir vorhin gehört haben. Also das ist damit, hat sich damit auch geöffnet mit seiner künstlerischen Autonomie.
Wir sind am Ende von Teil 1. Aber über so einen großen Künstler kann man natürlich stundenlang reden. Das werden wir auch machen in Teil 2. An dieser Stelle sagen wir vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr seid beim zweiten Teil auch noch dabei. Bist du wieder dabei?
Mal gucken, wann war.
Wann kommt der denn? Ja. Vielen Dank für euer Mithören. Ich hoffe, ihr habt Bock auf Stevie Wonder bekommen, wenn ihr ihn noch nicht gekannt habt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und der zweite Teil, der wird so richtig fantastisch, oder? Mit eines der besten Doppelalben der Musikgeschichte, sage ich mal ganz kess.
Ja, das kann man bestimmt sagen, ja.
Ja, alles klar. Okay. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.